Taktlos auf BR Klassik, um Vermittlung neuer Musik geht's heute. Und unsere drei Gäste setzen sich in ihren Bereichen intensiv dafür ein. Silke Egeler-Wittmann, Musiklehrerin am Leininger Gymnasium in Grünstadt. Sigrid Konrad, Musikwissenschaftlerin, Verlegerin und im Vorstand der Gesellschaft für neue Musik. Und der Komponist Gordon Kampe. Wenn man Herrn Hufner folgt, dann ist die Vermittlung neuer Musik also erstmal gar nicht möglich, weil erst geistige und körperliche Freiheit wiedergewonnen werden muss, die im Schulbetrieb abhanden gekommen ist. Frau Egeler-Wittmann, Sie tun's trotzdem. Geht da der Schuss manchmal nach hinten los?
Also ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ich würde dem Herrn Hufner gerne was entgegnen. Und zwar, das fiel mir so spontan ein, es gibt ja sowas wie so eine Pädagogikpanik in der neuen Musik. Und die gibt es schon länger, ist eigentlich eher umgekehrt so. Das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren erst so ein bisschen verändert.
Liegt an der schlechten Ausbildung der Lehrer an den Hochschulen.
Das kann auch gut sein, es mag auch ein Grund sein, aber nicht überall, wo Schule draufsteht, ist Schrott drin, sage ich jetzt mal. Das ist auch ein bisschen gemein, aber es war natürlich auch bewusst überspitzt. Wir sollen ja auch aus der Reserve gelockt werden. Also ich denke, ich bin schon jemand, die hier die Fahne wirklich hochhält für die neue Musik in der Schule, denn es gibt kaum ein Feld, wo Schüler derart umfassend Erfahrungen machen können, musikalische Erfahrungen machen können und vor allem auch dann, wenn sie keine große musikalische Vorbildung mitbringen. Jetzt kommt natürlich gleich wieder die Gegenargumentation, da heißt es, oh ja, für neue Musik muss man nichts können. Das ist natürlich Unsinn. Im Gegenteil, da werden Fähigkeiten hervorgeholt oder auch Fähigkeiten befördert bei Schülern, die sonst gar keine Chance hätten, nach oben zu kommen. Und das ist eigentlich das ganz Wunderbare, dass man ganz, ganz viel entdecken kann. Die Schüler können ganz viel entdecken, ich kann ganz viel entdecken, wenn da ganz viele neue Sachen entstehen. Und auch Komponisten, die dann mit Schülern arbeiten, also die zum Beispiel auch zu uns in die Schule kommen, machen auch wiederum Erfahrungen, die sie vielleicht nicht machen, wenn sie Stücke ganz streng notieren und ein Ensemble, das super ausgebildet dafür ist, diese Sachen ganz exakt dann auch spielt.
Herr Kampe möchte was dazu sagen.
Ja, also ich verstehe das. Ich gönne natürlich jedem Schüler sofort die tollsten Erfahrungen. Gerade auch in einem Eingangsstatement der Schülerin wurde es ja auch klar, dass sie also neue Musik gemacht hat und dann hat sie sich getraut, irgendwas zu tun, was sie vorher noch nicht getan hat und so.
Die war übrigens aus meinem
Ausland. Und ich gönne das von Herzen der Schülerin natürlich. Das Problem ist, was ich dabei immer sehe, dass die Musik an sich ein bisschen eine therapeutische Funktion dann doch bekommt und die Musik irgendwie ein bisschen etwas hat, um die Sekundärtugend sei. Also es gibt ja immer diese ganz tollen Forschungen, die mir mittlerweile schon richtig auf den Keks gehen, dass wenn man ganz lange Mozart hört, dann wird man irgendwie schlau. Und alles Mögliche. Und wenn man ganz viel neue Musik hat, dann wird man plötzlich ganz mutig, weil man plötzlich auf Dingen rumschabt und rumhaut, wo man vorher noch nie geschabt und rumgehauen hat.
Also ich glaube, da sollten Sie mal mit meinen Kollegen von meiner Schule sprechen. Die haben da eine ganz andere Vorstellung, was neue Musik mit Kindern macht. Nämlich, das Gegenteil, dass neue Musik das Ohr komplett verdirbt. Das ist eigentlich eher so die
Aber
Idee.
Aber gibt es das ja auch schon 40 Jahre lang, diesen Workshop oder diese AG. Das hat ja eine große Tradition, ich meine so vom Alltagsgeschäft her. Das meine ich nur, was...
Das ist auch genau das Problem, mit dem wir hier umgehen, mit der... Frau Egeler-Wittmann haben wir natürlich hier eine Lehrerin sitzen, die seit 16 Jahren engagiert ist in diesem Bereich.
Wir sind alle kompetent.
Was mir aber auffällt in der Beobachtung des pädagogischen Betriebs ist, zum einen, es fällt wahnsinnig viel Musikunterricht aus. Und dann gibt es so die landläufige Meinung, die gibt es an den Musikhochschulen, die gibt es an den Schulen, die gibt es an den kommunalen Musikschulen und in der Musikwissenschaft. Neue Musik kann man erst machen, wenn man alles andere vorher gemacht hat. Niemand käme auf die Idee, bei Bach zu sagen, den darfst du nicht hören, bevor du nicht mal Show gehört hast. Aber bei neuer Musik ist das schlagende Argument, nee, also vorher müssen wir schon mal mindestens Mozart und Beethoven und Haydn und die gesamte Romantik gemacht haben.
Also da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen, weil vorhin ja das Wort, glaube ich, vom Herrn Hufner viel Belehrungspläne. Sie merken schon, ich muss da immer wieder drauf einsteigen, es hat mich ja doch ein bisschen provoziert. In den Lehrplänen ist das schon längst angekommen. Da gibt es nämlich ganz viele offene Menschen, die sowas sich ausdenken und die durchaus auch der Meinung sind, dass unbedingt neue Musik schon sehr früh auch mit eine Rolle spielen, sondern eben nicht die ganze Musikgeschichte erstmal durchgekaut haben muss und dann wie üblich eben bei Bartok endet, sondern dass man das machen kann. Nur das Problem ist, es macht halt keiner, auch wenn es im Lehrplan steht. Ja, das ist die große Krux. Und auch wenn ich jetzt hier sitze mit meiner Erfahrung, diesen 16 Jahren Arbeit, dann heißt es, es gibt vielleicht so ein bisschen eine Verschiebung des Bildes. Also wenn wir hier so als viele Spezialisten sitzen, die neue Musik ist in der Schule trotzdem ein ganz, ganz winzig kleiner Randbereich, der gar nicht viel zu melden hat.
Aber könnte das vielleicht auch daran liegen, dass viele Lehrer einfach auch keine Ahnung haben von neuer Musik? Wird das dann eigentlich im Studium unterrichtet? Hat das Platz in der Lehrerausbildung, die neue Musik?
Also nun, ich meine, ich bin jetzt nicht verantwortlich für das Curriculum an der Universität, an der ich unterrichten darf. In der Tat habe ich da viel mit Lehramtskandidatinnen und Kandidaten zu tun, die unterrichte ich also auch. Und bei uns gibt es zum Beispiel das Fach Literatur- und Interpretationskunde. Das klingt jetzt ein bisschen spießig daher, aber das ist tatsächlich so, man kann einfach von den ganz jungen Studierenden nicht davon ausgehen, dass sie den, was man so Kanon nennt, wirklich drauf haben und kennen. Also das ist nicht mehr normal, dass man weiß, von wem Don Giovanni ist und wo drum es da geht. Deswegen gibt es dieses Fach, wurde extra dafür eingeführt, um einfach bestimmte Basics, die in der Schule einfach nicht mehr geleistet werden können, aufzufangen. Also im Prinzip ist es eine Art Oberstufenunterricht, was ich da zuweilen mache in den ersten paar Semestern. Das ist dafür die Realität. Das ist jetzt kein Studierenden-Bashing, sondern einfach der Status quo. Das nimmt man so zur Kenntnis. Und jetzt kommt es natürlich auf die Lehrenden an, dass sie das, was der Kanon ist, also ich erkläre einfach Dinge zum Kanon. Kraft meines Amtes, als ich bin halt um 9 Uhr da. Das heißt, ich habe Enno Poppe einfach zum Kanon erklärt. Und deswegen kriegen die Studierenden natürlich im ersten, zweiten Semester jetzt Enno Poppe oder Oliver Schneller oder Dinge wirklich von aktuellster Musik auf die Ohren, genauso wie sie natürlich Machaut immer noch lernen müssen und so. Aber es kommt dann immer, die Lehre ist frei, das kommt natürlich auch auf die Dozenten an, wie sie das selber für sich stricken. Aber in der Tat bemerke ich, dass wenn ich ich durfte letztes Semester die Grundlagenvorlesung machen, das ist natürlich immer eine große Sache für so einen Lehrbeauftragten wie mich. Das ist natürlich klar, wenn ich das erste Mal auch Studierenden, zweites, drittes Semester Lachenmann vorgespielt habe, dann haben die gebrüllt vor Lachen. Das war unheimlich komisch. Das haben die noch nie erlebt vorher.
Wobei so ein Kanon ja auch immer ein Korsett ist. Ein Korsett ist, das Scheuklappen verursacht und das im Grunde genommen die ästhetischen Geschmacksknospen des Lehrenden aufblühen lässt, aber nicht zwangsläufig dazu beiträgt, dass junge Menschen, die Musikpädagogik studieren, nun animiert werden, sich mit diesem Gegenstand auseinanderzusetzen und dann auch fähig werden, das an Kinder, Jugendliche weiterzuvermitteln. Sind Sie da nicht ein bisschen in der Bredouille mit Ihrem Kanon?
Ja, also Kanon habe ich in ganz riesengroßen Gänsefüßchen gesetzt, die man natürlich im Radio nicht
hat
sehen kann.
Hat man nicht gehört.
Also das kommt immer, wie immer, kommt es auf die Persönlichkeit an, die das da vorne vortanzt. Also ich habe auch Seminare, da geht es auch um, jetzt gerade habe ich eins, da geht es auch um Techno oder sowas. Also irgendwelche Scheuklappen habe ich persönlich überhaupt gar nicht. Und ich denke, dass sich das auch den Studierenden dann vermittelt, dass die da merken, dass es einer einfach ernst meint mit der Materie.
Darf ich da direkt drauf einsteigen, wenn Sie sagen, vor Tanzen, tanzen Sie das wirklich? Also ich frage jetzt deshalb, pardon, provozierend, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass Sie unter Umständen tatsächlich das fortsetzen, was leider häufig im Oberstufenunterricht passiert, dass man nämlich nur vermittelt, indem man hört und drüber spricht. Und analysiert und nicht, indem man selber auch macht. Und ich denke, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, eben der handlungsorientierte Ansatz, dass man selber über das eigene Musiktun viel näher an die Materie drankommt. Machen Sie das mit den Studenten dann auch so?
Also wir waren jetzt leider nicht in einem Techno-Club, irgendwie im Tresor in Berlin und haben irgendwie auch irgendwelche Sachen eingeworfen, um ganz möglichst nah dran an der Quelle zu sein oder sowas. Das hätte mich natürlich schon interessiert. Aber in der Tat bin ich dann einfach auch mal Musikwissenschaftler und das ist eben kein Oberstufenunterricht, sondern das sind ja erwachsene Leute. Und wenn ich dann irgendwie denen im Wortsinne was vortanze, würden nämlich, glaube ich, zu Recht auch aus ästhetischen Gründen schnell des Raumes verweisen. Also natürlich möchte ich dann doch Musikwissenschaft unterrichten, was das angeht. Das heißt, da sollen die natürlich auch bei einigen Stücken müssen die auch die Noten lernen, also ein paar handwerkliche Fähigkeiten, auch im Sprechen über Musik oder das muss dann schon sein. Also ich möchte jetzt nicht den Beethoven tanzen müssen oder irgendwelche Frühlingsgefühle haben müssen, wenn ich die Pastorale irgendwie versuche näher zu bringen.
Thema Qualität. Ich meine, so ein Originalwerk von Lachenmann oder von Riem ist ja ungeheuer komplex, schwierig aufzuführen, braucht eine ganz hohe musikalische Kompetenz der Interpreten, um dann auch wirklich gut zu wirken. Oft genug gibt es ja grauenhafte Aufführungen zeitgenössischer Musik, die deswegen grauenhaft sind, weil eben keine Probezeit vorhanden war. Der schlimmste Fehler bei Musikvermittlung zeitgenössischer Musik, den man, glaube ich, machen kann. Wie sichern Sie denn wie betreiben Sie denn Qualitätssicherung, Silke Egeler-Wittmann, wenn Sie mit einer Schulklasse ein Stück Hechtle erarbeiten? Wie vermitteln Sie Qualität, Herr Kampe, an Ihre Studenten, dass da also wirklich Kriterien sich festsetzen?
Das klingt jetzt vielleicht ganz konservativ und traditionell, ist vielleicht auch ein Stück weit so, indem wir wirklich sehr ordentlich und sehr sauber und sehr intensiv proben und die Sachen wirklich genau arbeiten und sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, um dann hinterher auch ein Ergebnis abzuliefern, was qualitativ sehr hoch ist. Das halte ich für sehr wichtig. Man sollte eben das, was man tut, ob das nun eine Bachfuge ist oder eben jetzt das ganz normale Leben, so heißt das Stück von Moritz Eckert, das wir gerade einstudieren, genau gleich ernst nehmen, genau gleich intensiv üben. Das halte ich für ganz wichtig. Und auch, man muss einfach auch eine Haltung dafür oder dazu entwickeln. Und dann ist es eben nicht nur Schingeling und ein bisschen Rumgeklöppel, so wie das eben so dieses, der Schalalismus, gab es da, glaube ich, mal so ein nettes Zitat von einem der Kritiker. Dann ist es das eben nicht, sondern durchaus ernstzunehmende, sehr gut interpretierte neue Musik.
Möchte ich dann eher als, sie hat mich auch gefragt, eher nicht als Musikwissenschaftler, sondern als Komponist eher antworten. Ja. Das ist nämlich eigentlich das Gleiche in Grün, wenn ich ein Vermittlungsprojekt mache, in dem Sinn, als dass ich zum Beispiel ein Stück für ein bestimmtes Kinder-Jugendensemble, ein Laienensemble oder auch für singende Kommunalpolitiker oder sowas komponiert habe, dann versuche ich einfach, das ist jetzt ganz plump, aber ich versuche einfach ein gutes Stück zu schreiben. Und ich glaube, dass ich, da bin ich so ein bisschen altmodisch, dass sich auf Dauer dann vielleicht einfach das durchsetzt, indem man versucht hat, einfach das Beste zu machen und vor allem die Kinder, Jugendlichen zum Beispiel einfach auch als ernsthafte Musikerinnen und Musiker mit bestimmten technischen Möglichkeiten einfach ernst zu nehmen, als junge Kollegen und nicht als etwas, als so irgendeine merkwürdige Masse, die jetzt unbedingt begeistert werden soll von irgendwas, sondern die sollen einfach gescheit mein Stück spielen, weil ich ja auch mir gescheit Mühe gegeben habe, das ordentlich zu komponieren.
Ich glaube, im Laufe dieses Netzwerks haben die Kompositionskurse ja auch wirklich eine Konjunktur bekommen, die es vorher nicht gab. Das ging ja bis dahin, dass Klassenkompositionen gemacht werden mit zum Teil sehr, sehr hohem Anspruch im Vorfeld. Und da beginnen dann für mich so langsam die Zweifel, ob wir da überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind. Denn ich bin immer noch der Meinung, neue Musik, das, was ich so üblicherweise darunter verstehe, ist eine Musik, die einen gewissen Anspruch hat an die Technik, an die Kompositionstechnik. Und das können Schüler, zumal wenn sie relativ wenig Erfahrung haben mit Instrumentarium, kaum hintereinander bringen. Und ich halte es für sehr, sehr gut, dass Kompositionen von tatsächlich ausgebildeten Komponisten für Schüler gemacht werden. Ich halte es im Umkehrschluss nicht für unbedingt wichtig, dass man ganze Klassen komponieren lässt, mit dem Argument, ja, im Bild- und Kunstunterricht wird ja auch gezeichnet. Also nicht, dass ich das jemals gemocht hätte, im Bild- und Kunstunterricht zu zeichnen. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist im Laufe dieses Netzwerkprojekts auch ganz oft vermischt worden, das, was an Vermittlungsprojekten stattgefunden hat, mit den Dingen, die per se aus dem Elfenbeinturm für den Konzertsaal geschrieben worden sind. Und ich glaube, da haben wir es mit einem unglaublichen Qualitätsgefälle zu tun. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, das alles unter diesem Begriff neue Musik zu subsumieren. Wenn ich jetzt als Zielgruppe nämlich gerade mal nicht die Schüler im Blick habe, die in dem Selbsttun ja auch einen eigenen Blick auf die Dinge haben, sondern wenn ich die Eltern im Blick habe, die ja wiederum eine womöglich andere musikalische Sozialisation haben. Und da mache ich mir ernsthaft Sorgen, ob Eltern sowas dann wirklich ernst nehmen.
Also ich möchte zum einen widersprechen, zum anderen möchte ich es unterstützen. Unterstützen möchte ich auf jeden Fall das Thema Qualität. Das ist wirklich problematisch geworden. Jetzt sind wir endlich so weit, dass ganz viel vermittelt wird und dass auch viel gemacht wird, dank des Netzwerks in Sachen neue Musik und Kinder und Jugendliche. Aber jetzt haben wir natürlich auch alles und nichts. Ja? Und ich bin der Meinung, doch, auf jeden Fall sollten Klassen komponieren, es sollten auch Kinder komponieren, es sollten auch Jugendliche komponieren. Aber nicht alles, was da in irgendwelchen Workshops entsteht oder in Kinderkompositionsklassen, sollte auf die Bühne. Ich muss auch sagen, ich möchte mir das auch gar nicht mehr alles anhören. Ich habe mir so viel angehört, wo ich denke, nein, das interessiert mich einfach nicht mehr. Ich möchte auch Qualität auch von Jugendlichen hören. Und das gibt es aber auch. Und das gibt es im gleich hohen Maße wie eben auch von Profimusikern. Und da ist eben auch mein Widerspruch. Nicht automatisch das, was aus dem Elfenbeinturm kommt. Und damit sind dann, glaube ich, jetzt eben die Komponisten gemeint und dann eben die ganz berühmten Ensembles, ist nur das qualitativ Hohe. Sondern auch das, was von ganz unten kommt, kann ganz qualitativ hoch sein, nur anders.
Ja? Das bezweifle ich überhaupt nicht. Wir hatten tatsächlich in Saarbrücken auch ein ganz erstaunliches Beispiel eines jungen Komponisten, der da, glaube ich, seine erste Arbeit präsentiert hat, die sehr, sehr gut war. Aber eben das wird das Problem sein. Man muss natürlich auch diejenigen Stücke herausfiltern, die es tatsächlich wert sind, präsentiert zu werden und einem gewissen Qualitätsanspruch genügen. Und ich hatte in den letzten Jahren doch so meine Probleme damit, dass dann die sogenannte Musikvermittlungsmusik, wie Patrick Hahn das mal genannt hat, entsteht, die uns nicht weiterbringt. Also die in einem gewissen Rahmen womöglich ihren Zweck erfüllt. Aber wenn ich das Ganze aus dem Kulturbetrieb heraus betrachte, der mit diesem Projekt natürlich auch ganz klare Vorstellungen verbindet, glaube ich, sind wir da auf einem falschen Weg.
Aber deshalb nicht unbedingt immer nur diese Kinderkomposition oder Jugendkomposition auf die Bühne, sondern professionelle Komponisten, die es wirklich können. Die sollen Stücke komponieren und durchaus anspruchsvolle Stücke komponieren. Die können dann aber eben von Laien oder von Kindern und Jugendlichen auf hohem Niveau einstudiert und präsentiert werden. Das, denke ich, ist vielleicht dann auch der Weg.
Wir hören jetzt das Hexagon Percussion Ensemble mit einem Stück, das nicht selbst komponiert ist. Das ist von Lady Gaga, Pokerface. Aber wir hören eine ganz eigene Fassung. Die spielen das mit sogenannten Boom-Wackers. Das sind gestimmte Plastikröhren. Gleich danach Gabi Hinterstößer mit den Meldungen aus der Welt des Guten, Wahren und Schönen.